herzliches Willkommen Ihnen allen zu unserer Veranstaltungsreihe Die Entdeckung des Ich – Fragen zu unserer Identität. Ich freue mich sehr, Sie begrüßen zu dürfen. Der heutige Abend lädt zum Zuschauen und Zuhören ein und darüber hinaus auch zur Mitwirkung. Ihre Fragen sind uns willkommen, um nach dem Eingangsvortrag miteinander ins Gespräch zu kommen. Schreiben Sie uns Ihre Anmerkungen an die schon eingeblendete E-Mail-Adresse dieentdeckungdesichfragen@web.de. Ich werde Ihre Beiträge dann in das Gespräch mit unserer Referentin einfließen lassen. Die Entdeckung des Ich. Warum haben wir das Thema Identität gewählt? Zum einen ist seine Präsenz im öffentlichen Raum und in der gesellschaftlichen Debatte unübersehbar. Zum anderen, und das ist für uns entscheidend, betrifft es den innersten Kern von uns selbst. Es stellt die Frage danach, was meine Person, mein Ich, zutiefst ausmacht. Wo ist es verwurzelt? Wodurch wurde und wird es geprägt? Und nicht zuletzt, wo, wie und mit wem kann ich Gewissheit über meine Identität erlangen, besonders dann, wenn eine Verletzung oder Entfremdung spürbar ist? Die Beantwortung dieser Fragen ist wesentlich für unser Sein und für unser Handeln, für unser Engagement in der Familie, in der Arbeit, in der Gesellschaft ganz allgemein. Den Auftakt zu unserer dreiteiligen Serie macht heute Abend Frau Dr. Vittoria Maioli-Sanese. Ich freue mich sehr, Sie begrüßen zu dürfen. Frau Dr. Sanese ist Familien- und Paarpsychologin und leitet seit 1975 die von ihr gegründete Familienberatungsstelle UCPEM in Rimini. Ihre reiche Erfahrung als Therapeutin und Ausbilderin ist auch die Grundlage für die vielen von ihr veröffentlichten Bücher über die Paar- und die Eltern-Kind-Beziehung. Nicht zuletzt aber fließen darin auch ihre eigenen Familienerfahrungen ein. Gerade hat sie uns erzählt, dass sie 20-fache Großmutter und 10-fache Urgroßmutter ist. Frau Dr. Sanese, ich danke Ihnen sehr, dass Sie unsere Einladung angenommen haben. Der Titel Ihres Beitrages ist »Wer bist du, der du mich anblickst? Der Blick des Erwachsenen prägt die Identität des Kindes.« Ihr Beitrag richtet somit den Fokus auf die Erziehung von Kindern und Jugendlichen durch uns Erwachsene und zugleich auf die Tatsache, dass wir Erwachsenen auch Frucht einer Erziehung sind. Bitte übernehmen Sie das Wort.
Ich danke Ihnen und grüße Sie alle sehr herzlich. Es ist mir eine große Ehre, heute Abend hier bei Ihnen zu sein. Der von Ihnen gewählte Titel, »Wer bist du, der du mich anschaust? Der Blick der Erwachsenen prägt die Identität des Kindes«, ist sicherlich ein Punkt, der das Herz der Fragestellung trifft. Er betrifft das Herz. Was meine ich damit? Ich meine, dass es diese Ebene unserer Existenz gibt, die zugleich psychologisch, existenziell und anthropologisch ist. Und nicht nur das, würde ich sagen. Dass es also einen Punkt gibt, dieses Herz, wo wir sind, wo wir leben. Dieses Herz, dieser Punkt erlaubt jedem von uns, zu sein, in die Welt zu kommen, zu existieren, zu lernen, eine vernünftige Antwort zu erhalten, damit wir Ich sagen können. Und dieses Herz, dieser Punkt ist die Beziehung. Heute Abend werden wir, so hoffe ich, eine anregende Reise hinein in die tiefste Bedeutung von Beziehung unternehmen. Es gefällt mir immer wieder daran zu denken, dass die Beziehung, dieses Ereignis, das gleichzeitig so einfach und so komplex, so sichtbar und so tiefgründig, so begehrenswert und so geheimnisvoll ist, das ist, was wir immer leben, ständig, sogar in diesem Augenblick. Selbst in diesem Augenblick ist es die Beziehung, die es uns ermöglicht, zu kommunizieren, zu empfangen und zu antworten. Aber denken Sie daran, dass ich sehr weit weg bin. Ich bin in Rimini und Sie sind in München. Und wer weiß, vielleicht ist jemand noch ganz woanders. Denken Sie einfach an die Tatsache, dass wir eine Beziehung sind. Und das ermöglicht alles. Die Tatsache, dass wir miteinander in Beziehung sind, ermöglicht es uns, unsere Projekte zu verwirklichen, uns zu verändern, zu wachsen, auf das zu antworten, was uns berührt, was uns begegnet und was wir sehen. Wir werden mit dieser Fähigkeit geboren. Für mich ist das, was ich Ihnen jetzt sage, eines der eindrucksvollsten Phänomene. Wir werden mit dieser Fähigkeit geboren, zu antworten. Und es ist eine Fähigkeit, die uns unser ganzes Leben lang begleitet. Wir antworten auf das, was uns begegnet. Ich nenne das auch gerne Gehorsam. Denken Sie daran, dass die Etymologie des Wortes Gehorsam, auf Italienisch obbedire, aus dem Lateinischen obaudire stammt und auf das hören, was einem begegnet, was einem entgegenkommt, bedeutet. Gehorchen bedeutet also, ständig in Beziehung zu sein und zuzuhören, zu empfangen, was kommt. Wir werden also mit der Fähigkeit geboren, auf das zu antworten, was auf uns zukommt, und daher auch dem zu gehorchen, was auf uns zukommt. Aber was unterscheidet uns Erwachsene vom Kind? Denn diese Fähigkeit zu antworten und damit eine Beziehung einzugehen, diese Fähigkeit, die uns unser ganzes Leben lang von der Geburt bis zum 100. Lebensjahr begleitet, erfordert die Definition eines Unterschieds. Was also unterscheidet uns Erwachsene vom Kind? Der Erwachsene ist nicht nur in der Lage, von einer Beziehung zu empfangen, sondern ist seinerseits ein aktives Objekt, das generativ ist, das heißt ein Subjekt, das Beziehungen hervorbringt. Ich denke gerne, dass der Erwachsene sich immer in eine solch generative, eine solch hervorbringende Position begibt. Das heißt, in jedem Moment breitet sich das, was er ist, aus. Es strahlt aus. Es strahlt von sich aus und bringt so etwas hervor. Denn wenn wir über uns selbst sprechen, und heute Abend sprechen wir über uns selbst, nicht über Astrophysik, wenn wir über uns selbst sprechen, ist das, was uns bewegt und berührt, das heißt, was uns gemeinsam bewegt, nicht nur unsere intellektuelle Fähigkeit. Uns befriedigt nicht nur unser Bedürfnis nach Wissen, sondern was uns bewegt, dringt in die tiefen Pfade unseres Gedächtnisses ein. Es erfasst und versteht die Komplexität unserer wichtigsten Erfahrungen. Wir alle sind heute am Anfang und auf der Suche. Und auch heute noch wird unser Ich in unseren wesentlichsten Erfahrungen auf jeder Ebene durch den Blick eines anderen geprägt. Für mich ist das sehr beeindruckend, verstehen Sie? Denn es bedeutet wirklich, dass die Beziehung uns hervorbringt. Sie baut unser Ich auf. Hinzu kommt, dass unser Blick, unser Urteil, unser Handeln als Erwachsene dieses Kind, diesen Jugendlichen, diese Kinder hervorbringt, definiert, formt. Das ist ein Bewusstsein, das wir haben können. Wir, unsere wesentlichsten Erfahrungen als Erwachsene, bedürfen eines solchen Blicks. Denken Sie an Freundschaft. Denken Sie daran, wie wichtig es für jeden von uns sein kann, wie der andere uns trägt und wie er uns ansieht. Aber wenn wir Erwachsene sind und es mit kleinen Kindern zu tun haben, bringt unser Blick sie hervor, formt sie, prägt sie. Sie sehen also, dass die Beziehung auf einer bestimmten Ebene eine große Frage mit sich bringt. Die Beziehung trägt in sich die Frage der generativen Identität. Das heißt, der Erwachsene ist als Erwachsener gekennzeichnet durch seine Fähigkeit zum Hervorbringen. Alles, was ich als Erwachsener bin, ob ich es weiß oder nicht, ob ich es will oder nicht, bringt etwas hervor, lässt etwas entstehen. Wenn ich dieses Bewusstsein als Erwachsener nicht erreiche, bleibt meine Existenz undurchsichtig und langweilig, ohne Sinn. Sie bleibt nur ein Mittel. Wenn ich mir dagegen voll bewusst werde, dass ich erwachsen bin, das heißt, voll bewusst über die Fähigkeit zum Hervorbringen, dann erreiche ich in mir das Bewusstsein, dass mein Ich etwas entstehen lässt. Dann ist meine Identität vollendet, verwirklicht, erfüllt. Das heißt, ich erreiche die Erfüllung meiner selbst in diesem Hervorbringen. Ich möchte hier etwas betonen. Viele, und ich hoffe viele in meiner Arbeit, und ich bin eine von diesen vielen, haben in den letzten Jahren Alarm geschlagen. Ich muss Ihnen sagen, dass dieser Alarm in den letzten Monaten für mich zu einer dringenden Notwendigkeit und Pflicht geworden ist. Wir teilen ein Urteil mit, und zwar, in den letzten Jahren ist es in dieser Gesellschaft, in unserer Gesellschaft so, als ob in den Erwachsenen, den Eltern, den Lehrern, den Erziehern diese generative Identität verschwunden ist, eingeschlafen ist. Das heißt, die Erwachsenen leben nicht mehr in dem Bewusstsein, dass das, was sie sind, ausstrahlt und all das beeinflusst und ausmacht, hervorbringt, mit dem sie in Kontakt kommen. Das heißt, der Erwachsene gibt dem, was er ist, seiner eigenen Identität, keinen generativen Inhalt. Und es kommt eine seltsame Definition der Person zum Vorschein. Ich bin nicht, was ich bin, sondern ich bin, was ich tue. Mit anderen Worten, es gibt ein Abdriften hin zum Tun. Es gibt ein eher technisches Abdriften. Sagen wir, eine technische Auffassung vom Leben, so dass das Sein wirklich vergessen wird. Ich möchte diese Sache auch hier dokumentieren können. Zum Beispiel sehe ich als ein Ergebnis dieses Defizits, dieser Betonung des Tuns für die Identität der Person, vor allem bei Kindern und Jugendlichen, Folgendes.
Si vede proprio che hanno messo la conferma.
Man sieht, dass sie die Bestätigung ihres eigenen Ichs außerhalb von sich selbst angesiedelt haben.
Un'esigenza prestazionale.
Das heißt, sie erleben eine Leistungspflicht, sodass sie durch ihre Leistung definiert werden. Was sie tun, gibt ihrer Person Wert. Was sie erscheinen, gibt ihrer Person Wert.
Ma mi piacerebbe che nel lavoro fra adulti educatori si
approfondisse questo aspetto. Dass dies in der Arbeit von Erwachsenen und Pädagogen untersucht wird.
E secondo me molto più.
Auf jeden Fall ist es ein Abdriften. Und meiner Meinung nach noch mehr als ein Abdriften. Denn es ist deformierend, entstellend. Es ist auch eine Entstellung des Begriffs der Person. Dann wird beispielsweise Erwachsenen ein Selbstverständnis, eine Identität als Züchtern zugeordnet. Ich verwende diesen ein wenig besonderen Begriff, denn ich bin sehr besorgt über die Art und Weise, wie man Kinder erzieht. Das scheint mir ziemlich wichtig zu sein. Also eine Identität von Züchtern und Coaches. Manche sprechen sogar von elterlichem Coaching, das heißt die Eltern als Coach, Animateuren oder bestenfalls Ausbildern. In meiner Arbeit erlebe ich Erwachsene, die sich dem Problem ihrer Kinder oder der Erziehung ihrer Kinder nähern und beseelt sind von dem großen Wunsch, ihre Kinder gut zu erziehen. Ihre häufigsten Fragen lauten: Was soll ich tun? Oder wie mache ich das? Oft besteht der Sinn, den der Erwachsene dem Kind über den Sinn seiner Existenz vermittelt, darin, dass das Leben aus einer Reihe von Lösungen besteht. Lösungen, die zumeist technischer Natur sind. Aber wer ist der Erwachsene? Lassen Sie uns versuchen, mit einigen Definitionen zu beginnen. Der Erwachsene ist derjenige, der hervorbringt, der schafft, der sich selbst mitteilt, damit der andere sich selbst kennenlernen kann. Dieser Aspekt liegt mir besonders am Herzen. Ich kann die Sorge nicht abschütteln, wo es scheint, dass dieser Teil der Beziehung fehlt oder sehr schwach ist. Wo es einen Erwachsenen gibt, der zwar fähig ist, fürsorglich zu sein, aber kein generatives Bewusstsein hat. Ihm fehlt das Bewusstsein, dass alles, was ist, sein Ich dem anderen mitteilt. Wo findet diese Mitteilung statt? Wo ereignet sich dieser Transfer, diese Übergabe? Sie ereignet sich in der Beziehung. In der Beziehung. Beziehung ist sowohl Zeit als auch Raum. Es ist dieser Ort, dieser Raum, der zwischen den Personen entsteht.
Che si crea fra le persone
Das kraftvollste Urbild dieses Raums, der zwischen Menschen entsteht, ist das Paar Mann-Frau, das erwachsene Paar Mann-Frau. Denn indem sie sich miteinander verbinden, schaffen sie eine Beziehung, die der erste Raum zwischen ihnen ist. Dieser Ort, dieser Raum ist die erste Wohnstadt für die Menschen. Und es ist gleichzeitig die Zeit, in der jede dieser Personen lebt. Jeder von uns wird in diese Zeit und in diesen Raum hineingeboren, der die Beziehung ist. Es ist wirklich das erste Haus, das wir bewohnen. Es ist unsere erste Heimstatt, nicht das äußere Haus. Das erste Zuhause, das wir bewohnen, ist in Wirklichkeit derjenige Ort, an dem wir selbst sind. Es ist die Beziehung. Lassen Sie uns versuchen, ein wenig tiefer zu gehen.
Andiamo all'inizio dell'avventura dell'esistere.
Gehen wir an den Anfang des Abenteuers der Existenz. Das heißt, zum ersten Augenblick der Existenz, des Seins, des Lebens, als Lebewesen mitten im Leben. Das heißt, zu dem Augenblick, in dem wir geboren werden, existieren, leben. Durch eine Beziehung wird man geboren, beginnt man zu existieren. Man lebt innerhalb einer Beziehung mit all der komplexen und vielfältigen Fürsorge, die Identität vermittelt. Die Psychologin Margaret Mahler hat bereits in den 1930er Jahren gezeigt, dass alles, was ein Kind erhält, Nahrung für sein Wachstum ist. In ihrem ausgezeichneten Buch Die psychologische Geburt des Kindes macht Mahler eine Aussage, die unsere gesamte Erfahrung als Erwachsene in einer bedeutungsvollen Beziehung wirklich erschüttern und aufrütteln kann. Mahler stellt fest, das Unbewusste der Mutter definiert die Identität des Kindes. Bedenken Sie, was das mit sich bringt. Das Kind wird geboren, aber von diesem Augenblick an beginnt es seine große Entwicklungsreise, auf der es etwa bis zum Alter von 25 Jahren, mal mehr, mal weniger, in ganz unterschiedlichen Formen bedeutsame Erfahrungen in der Beziehung zu wichtigen Menschen machen wird, um sein Ich kennenzulernen. Was sind diese bedeutsamen Beziehungen? Eine Beziehung ist bedeutsam, wenn der Zweck dieser Bindung, dieser Beziehung, die Person, ihre Entfaltung, ihre Identität, ihr Wachstum, ihre Reifung ist.
Nel legame amoroso adulto, nel legame uomo-donna,
in der Liebesbeziehung zwischen Erwachsenen, in der Verbindung zwischen Mann und Frau, die ebenfalls identitätsstiftend ist, auch die Beziehung zwischen Mann und Frau schafft Identität, gibt es einen wesentlichen und unverzichtbaren Aspekt, nämlich, dass es eine gleichberechtigte Gegenseitigkeit gibt, die mit sich bringt, dass es keine Erziehungsaufgabe gibt. In der Beziehung zwischen Eltern und Kindern, Lehrern und Schülern, Erziehern und Kindern, gibt es keine Gegenseitigkeit auf Augenhöhe. Zwischen dem Erwachsenen und dem Kind, und zwar von der Geburt bis zur Beendigung der Entwicklungsstadien, ist die aufgebaute Bindung nicht nur eine Bindung im Sinne von Erziehung oder Ausbildung oder Fürsorge oder kultureller Bildung. Die Bindung überträgt die Identität vom Erwachsenen zum Kind. Die bedeutsamen Erfahrungen erreichen das Kind als diejenige Substanz, aus der sein Ich formt, vom Mutterleib an. Vom ersten Atemzug der Liebe außerhalb des Mutterleibs in alle Beziehungsmomente, die der Erwachsene anbietet. Ich denke an die Erzieherinnen und Erzieher von der Krippe an, an die Sportlehrerinnen und Sportlehrer, an die Musiklehrerinnen und Musiklehrer. So viel zum Thema Erziehungserfahrung. Ich denke, dass wir alle über die Erfahrung solcher bedeutsamer Beziehungen berichten können, die zu grundlegenden Etappen für das eigene Ich geworden sind. In dieser Weise bringt der Blick des Erwachsenen etwas hervor. Es ist nicht einfach das Sehen, das Beobachten, sondern genau dieser Blick, der weiter hinaussieht, der Grenzen überschreitet, der durch die Schatten hindurch versteht, weil er auch im Dunkeln sieht. Es ist das Auge des Herzens und des Geistes. Es ist das Auge, das die ganze Wirklichkeit betrachtet, um ein authentischer Vorschlag für das Ich eines Kindes, für das Ich eines jungen Menschen zu sein. Das ist mir sehr wichtig. Stellen Sie sich das Bewusstsein vor, dass Sie ein unvermeidlicher Vorschlag für das Kind sind. Das Kind wächst mit einem Vorschlag auf. Es ist ein Vorschlag für das Ich, nicht dafür, wie das Leben funktioniert. Dieser Blick, der die Grenzen von Zeit und Raum sprengt. Warum die Grenzen von Zeit und Raum? Ich habe dazu immer ein Bild. Stellen Sie sich eine Mutter vor, die ihr hoffentlich lang ersehntes und hoffentlich geliebtes, neugeborenes Kind in den Armen hält, mit den Armen wiegt und es betrachtet. Wie sieht sie es an? Was bedeutet hier der hervorbringende Blick? Er bedeutet, sich bewusst zu sein, dass diese Geste, die Arme, die das Kind tragen, das tiefe und hoffnungsvolle Gefühl, die Augen, die ihn ansehen, nicht nur das Neugeborene einschließen, sondern auch das Kind, das 10 Jahre alt sein wird, den Jugendlichen mit 16 Jahren, den Mann, der 35 Jahre alt sein wird. Jede Geste in der Beziehung geht über die Zeit hinaus und bringt die Zukunft hervor. Diese Arme, die von einem Blick gestützt werden, der auch den Mann trägt, der das Kind sein wird. Ein weiteres Bild ergreift mich in diesem Moment. Denn in dem vielschichtigen und komplexen Bild der heutigen Welt treten die Schwierigkeiten der Heranwachsenden, der jungen Menschen, sehr stark hervor. In Italien spüren wir das sehr stark. Ich weiß nicht, ob Sie das bei Ihren jungen Leuten auch so empfinden. Und wie viele Mütter und Väter von Teenagern, wie viele Lehrer machen sich Sorgen darüber, wie junge Menschen ihr Erwachsenwerden erleben? Der hervorbringende Blick eines Erwachsenen wird nicht getrübt, denn er sieht nicht nur das, was Verhalten ist. Vielmehr liest er durch dieses besorgniserregende Verhalten hindurch alle Bedürfnisse und Fragen, die die Heranwachsenden haben. Ein generativer, hervorbringender Blick verliert die Aufmerksamkeit auf die eigene Aufgabe nicht. Denn der Erwachsene bewahrt vor allem seine eigene Identität. Ein hervorbringender Blick erzeugt Gewissheit, Vertrauen, Wertschätzung entgegen allen äußeren Anzeichen, weil er weiß, dass die vor ihm liegende Wirklichkeit nicht aus dem besteht, was sie zu sein scheint. Ein generativer Blick weiß, dass es in jedem Moment, in jeder Situation die Frage nach dem Sinn ist, eine sehr kraftvolle Frage nach dem Sinn, die das menschliche Herz von der Geburt bis zum 100. Lebensjahr in sich trägt. Aber wo entsteht ein solcher Blick in der Erfahrung? Was ist der Ursprung, die Ursache, die Quelle, aus der ein solcher Blick geboren wird? Ich glaube, dass die Antwort auf diese wichtige Frage in der persönlichen Erfahrung eines jeden Menschen enthalten ist. Das tiefste Bedürfnis, man selbst zu sein, wird von der Geburt bis zum 100. Lebensjahr befriedigt, wenn man in einer Beziehung verstanden, aufgenommen, wahrgenommen, begleitet, geführt, angehört, umarmt, wertgeschätzt, also geliebt wird. Dann wird man auf der Reise des Lebens zu sich selbst gebracht, sich selbst offenbart. Man lernt, dass man wirklich man selbst ist, wenn man vollkommen geliebt wird.
Lo sguardo dell'adulto genera in questo modo.
Der Blick des Erwachsenen bringt auf diese Weise die Identität des Kindes hervor. Das bedeutet, dass der Erwachsene mit all seinen Kräften und Fähigkeiten, mit all der Wahrnehmung seiner eigenen Lebenserfahrung, mit Wegen, die auch sehr beschwerlich sein können, seine Selbstverwirklichung liebt. Die Erfüllung seiner Aufgabe anstrebt, seine Identität liebt, das eigene Sein liebt. Es bedeutet, eine generative Identität zu erlangen, die ihre Erfüllung in der Fähigkeit zu lieben, sich für einen anderen zu verausgaben findet. Das bedeutet, dass die Kinder, die auf diese Weise geliebt werden, die wesentlichste Erfahrung ihres eigenen Ich machen. Ich bin wirklich ich selbst, wenn ich geliebt werde und deshalb gelernt habe zu lieben. Dies ist es, was in einer Beziehung, die in ihrer tatsächlichen Umgebung hervorgebracht worden ist, mitgeteilt wird in ihrer Wahrheit. Das ist die unerlässliche Aufgabe des Erwachsenen.
Sie haben jetzt mit sehr großer Eindringlichkeit dargestellt, was der Blick der Erwachsenen für das Heranreifen der Identität des Kindes bedeutet. Was also diese innere Haltung des Erwachsenen gegenüber dem Kind für Auswirkungen hat. Das hat einige Fragen jetzt im Auditorium hervorgerufen und ich möchte gleich mit diesen Fragen weitermachen. Also Sie haben jetzt zum Schluss sehr deutlich beschrieben, welche Auswirkungen der hervorbringende, der generative Blick des Erwachsenen auf das Kind hat. Sie haben es ungefähr so gesagt, also dieser hervorbringende Blick antwortet auf das Bedürfnis des Kindes, verstanden zu werden, angenommen zu sein, umarmt zu sein, wertgeschätzt, also mit einem Wort geliebt zu sein. Und Sie haben auch dabei angesprochen, dass damit der Erwachsene diesen Blick auf das Kind haben kann, er selber die Erfahrung des Geliebtseins gemacht haben muss. Also auf dem Erwachsenen selbst muss so ein Blick geruht haben, der ihn wertgeschätzt hat. Aber es ist ja so, dass wir Erwachsene zum Teil von Beziehungen geprägt sind, die für unser Ich selbst werden, nicht so förderlich waren. Also auch wir sind in Beziehungen groß geworden, die auf unsere Leistungsfähigkeit, auf unser Tun eine größere Betonung gelegt haben. Und die Frage, die sich daraus ergibt, ist, was hilft uns, uns darüber bewusst zu werden, was uns geprägt hat, und wie können wir einen Weg gehen, um in uns selbst also eine größere Sensibilität zu entwickeln, für diese Sehnsucht nach Wertschätzung, nach Anerkennung. Also wie können wir in dem Bewusstsein des Geliebtseins wachsen?
Ma io credo che qui posso
Ich
rispondere,
glaube,
sì.
dass ich, darf
Credo
ich
che questa
antworten?
sia
Ich glaube, das
la
ist
domanda
die
fondamentale,
grundlegende
perché
Frage.
dove troviamo la risorsa?
Denn wo finden wir
Dove
die
troviamo la
Ressource?
risorsa per questo?
Wo
Allora,
finden wir die Quelle dafür?
c'è una cosa che sta molto a cuore.
Es gibt eine
C'è
Sache, die mir sehr
prima
wichtig
di
ist.
tutto, ci sono due livelli, uno in noi
Zunächst
stessi,
einmal
quindi
gibt
il
es
livello
zwei Ebenen.
personale,
Eine in
l'altro
uns
il
selbst,
livello
also die persönliche
relazionale,
Ebene.
quindi
Die
all'esterno di
andere
noi
ist die
in qualche modo.
Beziehungsebene, also
Partiamo da
in
quello
gewisser Weise
personale.
außerhalb von uns.
Noi abbiamo una
Beginnen wir mit dem persönlichen
scontentezza.
Aspekt.
Un sentimento di
Wir
inadeguatezza,
empfinden
una
eine
nostalgia,
Unzufriedenheit, ein Gefühl der
abbiamo un
Unzulänglichkeit,
disagio.
eine Sehnsucht nach
Ecco,
dem
tutte queste
Guten.
parti,
Wir haben ein
che per l'uomo
Unbehagen.
di oggi narcisista sono parti da combattere, da
Alle diese
eliminare,
Eigenschaften, die für
invece
den
sono una grande
selbstverliebten Menschen
risorsa
von heute
che noi abbiamo,
Eigenschaften
sono
sind,
il
die es zu
segnale
bekämpfen, zu
che il
beseitigen
nostro
gilt,
cuore
sind stattdessen die
desidera,
große Quelle.
urge. Ha una domanda
Wir müssen es den
implacabile
Menschen nur
di bene.
beibringen, dass unser Herz nach dem
Quindi
Guten
troviamo
verlangt,
proprio il
danach drängt,
rapporto in
ein
noi con noi
unerbittliches
stessi,
Verlangen danach hat.
prendendo sul serio ciò che noi siamo,
So
prendendo
finden
sul
wir
serio ciò
gerade
che
in der
siamo
Beziehung
esatto,
zu uns selbst,
che
im
davvero
Ernst
viviamo
nehmen
il
dessen, was
senso.
wir sind, im Ernst nehmen
Possiamo
auch unseres
chiederci allora per un
Unbehagens,
momento,
dass es
ma io
tatsächlich
che
eine
cosa
große
voglio
Ressource ist.
veramente? Ma io cosa
Wir
desidero
können uns
per me?
jederzeit fragen, aber
Perché,
ich,
dice,
was wünsche ich mir wirklich?
questo,
Was
io
wünsche
prima
ich mir für
dicevo,
mich?
ho usato un termine molto
Warum drängt
brutto,
das
ho
so?
detto che troviamo degli
Vorhin habe
adulti
ich gesagt,
deformati
und ich
oggi,
habe einen sehr
troviamo
hässlichen
un'umanità
Ausdruck dabei
deformata.
benutzt. Ich habe
Sono
gesagt,
convinta che sia
wir
vero,
finden heute
sono convinta che
deformierte,
oggi facciamo
entstellte
molta
Erwachsene.
fatica a
Wir finden
prendere
eine
sul
entstellte
serio il
Menschheit.
nostro disagio e entrare
Und ich
dentro
bin
e
davon
scoprire
überzeugt, dass das
che
stimmt.
di fatto quel
Ich
disagio
bin davon
nasce
überzeugt, dass es
un,
uns heute
perché
sehr schwer
urge
fällt,
una
unser
domanda
Unbehagen ernst zu nehmen
di significato
und uns
di noi
darauf
stessi.
einzulassen und dabei zu entdecken, dass aus
Quindi la
diesem
prima
Unbehagen
risorsa
tatsächlich
è
eine
il
Frage nach
nostro
dem Sinn
bisogno.
hervorgeht und drängt,
Poi
eine Frage
è
nach
chiaro
dem
che
Sinn unserer
questo
selbst.
bisogno spesso
Die erste
gestito solo da
Ressource
noi
ist also
diventa,
unsere
delle volte
Bedürftigkeit.
diventa un boomerang che, no?
Dabei ist klar, dass
Ci
dieses
toglie il
Bedürfnis oft
respiro,
dann
ci
zum
toglie delle
Boomerang wird
volte
und
la
uns die
dove la
Luft zum
fiducia, la certezza di
Atmen
una
nimmt,
speranza.
wenn es
Quando
ausschließlich von
possiamo
uns selbst
essere
gestillt werden
davvero
soll.
convinti
Doch woher kommt die
che quello che
Gewissheit einer
desideriamo è
Hoffnung?
possibile realizzare,
Wann können wir
vedendolo
wirklich überzeugt
realizzare?
sein? Überzeugt
Vedendolo
davon, dass das,
realizzare?
was wir uns wünschen, auch wirklich wahr ist.
Incontrando qualcuno
Wir
che
können dann überzeugt sein, wenn wir die
dice, oh, ma
Hoffnung verwirklicht
allora è
sehen,
possibile.
wenn wir sie verwirklicht sehen. dann, wenn ich jemandem begegne, der sie lebt, sie ausspricht, dann ist es möglich. Doch es gibt einen Ort, an dem sie bewahrt und behütet wird, einen Ort des Behütens. Der heilige Johannes Paul II. Hat genau diesen Begriff des Hütens, des Behütens verwendet. Das Behüten des Menschlichen, des Menschen für den Menschen. Und dieser Ort ist die Familie. Und ich möchte sagen, das Paar, Mann und Frau, jene Art von Liebe, die einen Mann und eine Frau erfordern, die sich gegenseitig lieben und eine Familie hervorbringen. Das ist dieser Ort. Es ist der Ort, der in seiner geordnetsten, tiefsten Entfaltung in der Lage ist, die Gewissheit zu bewahren, dass es möglich ist, zu leben, sich so geliebt zu fühlen und zu lernen, so geliebt zu werden. Mir liegt die Bewahrung der Familie sehr am Herzen, gerade weil sie der Ort ist, an dem wir unsere Menschlichkeit, unser Personsein hüten. Das eigentliche Wesen unseres Ich ist es, geliebt zu werden. Denn nur wenn wir zutiefst geliebt werden, empfinden wir uns selbst wirklich als wir selbst. Denken Sie an die Erfahrung des Verliebtseins. Was ist Verliebtheit? Sie besteht in Folgendem. Die Augen dieses Mannes haben mir eine so starke Schönheit in mir offenbart, dass ich sie nicht mehr verlieren möchte. Das sich Verlieben ist nicht nur jene Erfahrung, jene Täuschung, die vorübergehen muss, sondern sie ist genau dieser Blick, der ständig zu meinem wahren Ich vordringt und es erreicht.
Vielen Dank. Eine weitere Frage erweitert dieses Problem oder diese Fragestellung auf das Kind. Und zwar haben Sie am Anfang des Vortrages gesagt, dass der Kern der Möglichkeit, Ich zu sagen, eine Beziehung ist, also die Beziehung, die uns ausmacht, die uns aufbaut. Durch so eine Beziehung hindurch können wir Ich sagen. Und Sie haben ergänzt, dass diese Beziehung ein Ereignis ist, also dass sie in jedem Augenblick gelebt wird. Das bedeutet ja, dass es für uns entscheidend ist, diese Beziehung im Alltag zu entdecken. Also auch für das Kind ist es wichtig und für einen Jugendlichen, der noch einmal bewusster lebt, ist es wichtig, ein Gespür dafür zu bekommen, welche Erwachsenen tatsächlich mit einem Blick auf seine Person handeln und welche Erwachsenen einen utilitaristischen Blick haben oder einen Blick nur auf das Tun, auf Leistung, was auch immer, also sekundäre Kriterien, die eben nicht das Personensein betreffen. Daher die Frage, also was, also in welcher Weise kann den Kindern und Jugendlichen geholfen werden, also erstens eine Aufmerksamkeit zu entwickeln für dieses Thema und dann aber auch eine Reife, um sich Personen anzuschließen, Personen zu folgen, die diesen Blick für ihre Person haben.
Mi ha fatto questa domanda, mi ha fatto venire in mente una l'esperienza che ha fatto.
Diese Frage, die Sie mir gestellt haben, hat mich an eine Erfahrung erinnert, die ich in den letzten Jahren mit Elterngruppen gemacht habe.
Molto spesso ci sono anche insegnanti.
Sehr oft sind auch Lehrer und so weiter in diesen Gruppen dabei, die eine Art Elternschule sind, eine Erziehungsschule.
Mi colpisce moltissimo che il bene che vogliono ai loro figli.
Es berührt mich sehr, dass die
e quindi
Erwachsenen
la
das
loro
Gute, das sie für
presenza
ihre
nella
Kinder
vita dei
wollen
figli
und
la
damit ihre
traducono, la
Präsenz im
traducono
Leben
poi
ihrer
come
Kinder in
correzione
Gestalt
del
einer
loro
Korrektur des
comportamento.
Verhaltens der Kinder leben.
Allora, mi rattrista molto questo, perché io
Das
vedo
macht mich sehr traurig,
molti adulti
denn ich
educatori
sehe viele Erwachsene
che
und
stanno
Erzieher,
proprio giustificando anche il loro intervento
die heute
correttivo
ihre
come
korrigierenden
necessario
Eingriffe
circa i
sogar als
ragazzi,
notwendig
senza
für die Kinder
ottenere poi
rechtfertigen,
niente, perché l'intervento
ohne jedoch am
correttivo,
Ende etwas damit zu erreichen.
l'intervento normativo
Denn
è
der
un
korrigierende
intervento che non
Eingriff, der
veicola
normative
la
Eingriff, ist
bellezza
kein
di sé,
Eingriff, der von selbst eine
ma
Schönheit
si
vermittelt,
trasmette come la sottolineatura di un errore,
sondern
no?
er wird
Come
als
dire, tu sbagli
Unterstreichung eines
sempre.
Fehlers
Io
übermittelt.
ti voglio tanto bene, per cui ti correggo, ma
Als wollte
ti
der
correggo
Erwachsene
ancora, come
sagen:
dire, tu
Du machst
sbagli
immer
sempre,
Fehler.
tu non sei mai
Ich liebe dich so
all'altezza di
sehr,
quello che
darum
mi
korrigiere ich
aspetto,
dich.
tu
Ich
sei sempre un
korrigiere dich, ich
inadempiente,
korrigiere
tu
dich.
non
Du
corrispondi
machst
mai.
Fehler, du bist nie so,
Capito?
wie ich es
Questo
erwarte.
è
Du bist immer
esattamente
im
il
Rückstand.
contrario
Du
di quello
entsprichst nie den
sguardo
Anforderungen.
che
Verstehen
conferma,
Sie?
che
Das
comprende,
ist
che
genau das
accoglie,
Gegenteil von
che
diesem Blick, der
definisce,
bejaht, der versteht,
in
der
positivo
annimmt, der
e
prägt, der
proprio
positiv prägt.
andare per la deriva correttiva.
Man begibt sich
No?
auf einen
Vedete, io
absteigenden Ast in die
ragazzi,
Korrektur.
quando prima dicevo, uno sguardo
Der
che
oder die
penetri la
Heranwachsende ist
nebbia del
aber anders, wenn, wie
comportamento.
ich vorher
Se
gesagt
l'adulto si
habe,
fa
der Blick
nebbiare,
den Nebel des Verhaltens
no?
durchdringt.
Dai comportamenti dei ragazzi
Wenn der
e
Erwachsene
non
durch das
coglie
Verhalten der
il
Jungen und Mädchen
cuore,
vernebelt wird
l'esigenza
und nicht
di
das
essere
Herz
capiti,
erfasst,
di
das
essere amati,
Bedürfnis
di
verstanden
essere
zu werden,
guardati, di
geliebt zu
essere.
werden,
E
angeschaut zu werden,
come faccio? Allora occorre proprio
dann ist es
educarsi a quello
notwendig,
sguardo.
sich zu diesem anderen Blick
Avere la
zu
coscienza
erziehen.
generativa significa tutto che come io ti guardo,
Ein
tu mi pari
generatives
chi sei per
Bewusstsein zu
me.
haben bedeutet,
Allora, se io
wenn ich
correggo
dich
continuamente
anschaue, lernst
comportamenti,
du, wer du für mich bist.
credendo di far
Wenn ich
bene,
also ständig das
il
Verhalten
ragazzo
korrigiere, um zu sagen,
viene
dass etwas
sempre
gut gemacht werden
definito
soll,
in negativo.
dann wird das Kind immer
Provate a
negativ
immaginarvi.
definiert.
Io credo che
Versuchen Sie,
l'esercizio
sich
della
in das Kind
motivazione si
hineinzuversetzen.
debba sempre fare
Ich bin der
là,
Meinung,
perché
dass man
com'è,
sich immer
che
in den
abbia
anderen
20 anni,
hineinversetzen
che abbia
soll.
100 anni, che
Der
come
andere ist
me
wie ich, ob er nun
ha
einen
gli
Monat
stessi
oder 100
miei
Jahre alt
bisogni,
ist.
ha gli
Er ist
stessi
wie
miei
ich. Er hat
esigenze,
die gleichen
vuole essere
Bedürfnisse wie ich.
trattato come voglio
Er will
essere
so behandelt
trattato.
werden, wie ich behandelt werden möchte.
E io ho bisogno di stima, ho
Und
bisogno
ich
di
brauche
perdono, ho bisogno
Wertschätzung.
di
Ich
accoglienza,
brauche
ho bisogno
Vergebung.
di
Ich
una
brauche
presenza
Aufnahmebereitschaft.
che mi accolga
Ich brauche
sempre
eine Gegenwart, die mich immer
e che
willkommen
non mi
heißt
metta sotto
und mich
condizioni.
nicht unter Druck setzt.
Questo modo di interpretare
Diese
l'educazione
Art und
oggi,
Weise, die
che non è
Erziehung
solo
heute zu
correttiva, ma
verstehen, zu
è di
deuten,
minaccia
ist nicht nur ein
e
Korrektiv,
di
sondern eine
condizione.
Drohung und eine
Se non fai
Bedingung,
così,
wenn du das nicht
nel migliore
tust.
dei casi ci sono tutte le spiegazioni,
Im besten Fall gibt es
no? Le
Erklärungen,
ragioni,
Gründe,
ma non c'è la presenza.
aber es gibt keine Gegenwart.
L'adulto che si costituisce come ha la
Der
pretesa,
Erwachsene, der sich
bisogno
selbst
di
als
avere la
Gegenwart
pretesa,
versteht,
di
hat den
costituirsi
Anspruch, und
presenza
diesen
da
Anspruch
seguire,
muss man haben, eine Gegenwart
presenza da
darzustellen, der
seguire.
man
Se
folgen kann, der
l'adulto
man
si
folgen
mette
muss.
invece come servizio degli errori, che
Wenn
il
hingegen
ragazzo
der
può
Erwachsene
fare,
sich in den
non è
Dienst
una
der Fehler
presenza da
stellt, die
seguire.
ein junger Mensch macht, ist
Interessante
er keine
anche questo
Person, der man folgen
del
sollte.
come,
Ihre letzte Frage ist
come
interessant.
sviluppare nei ragazzi
Wie
il
kann man bei den
bisogno
Jugendlichen das
di
Bedürfnis wecken,
no? di
innerhalb einer
stare dentro
solch
una relazione
bedeutsamen Erziehung zu
così
stehen?
significativa? Io credo che come suscitare, come rivelare ai ragazzi che la loro vera domanda è
Ich
una
glaube, dass
domanda
es
di
darum
senso di
geht, wie
sé.
man den Jugendlichen
Poi come
aufrüttelt und ihm
stare
zeigt, dass seine
fedelmente
eigentliche Frage die
dentro
Frage nach
questa
dem Sinn seiner
domanda,
selbst
perché
ist.
questa domanda si radichi.
Wie kann man dieser Frage treu bleiben, sodass sie Wurzeln schlägt? Heute haben wir einen Feind, den wir bekämpfen müssen, nämlich das Leben, das auf den Augenblick reduziert ist, auf einen Spot. Das Leben wird konsumiert, ohne dass es Kontinuität darin gäbe. Die jungen Leute leben so. Es gibt keine Kontinuität in ihrem Handeln. Verstehen Sie mich, wenn ich es so sage? Ich hoffe, dass ich das tue. Ich hoffe, ich habe es gut erklärt. Was ich sagen will, ist, alles trägt den Stempel des unmittelbaren Konsums, selbst die größte Emotion, selbst die eindrucksvollste Schönheit, konsumiert und vergessen. Ich denke, dass die Aufgabe des Erwachsenen gerade darin besteht, Kontinuität, Treue in der Präsenz und Treue im Handeln zu vermitteln. Wir brauchen heute einen treuen Blick, eine treue Liebe. Eine meiner großen Lehrerinnen für meine Arbeit, sie war übrigens nicht einmal religiös, sie war Atheistin, hatte gleichwohl ein Empfinden für die Wahrheit des Menschen und hat gesagt, wir brauchen hingebungsvolle Erwachsene. Wunderbar ist dieses Wort. Hingebungsvoll, aufopfernd. Diese Hingabe an das Heilige, weil das Leben der Kinder heilig ist, nicht wahr? Wir brauchen hingebungsvolle Erwachsene, die fähig sind, ihnen treu zu sein, mit ihnen auszuharren und nichts zu fürchten. Und die sich nicht durch ein unmittelbares Ereignis erpressen lassen. Die in der Lage sind, sich mit allem auseinanderzusetzen, wo das Kind, wo die Person niemals durch ihr Verhalten definiert wird. Das ist das große Geheimnis einer Beziehung. Einer Beziehung, die ständig Liebe vermitteln kann. Niemand von uns möchte durch sein Verhalten definiert werden. Und Heranwachsende sind in dieser Hinsicht zweifellos sehr empfindlich.
Vielen Dank. Also es wird sehr deutlich, dass im Grunde die Erwachsenen und die Kinder und Jugendlichen in einer sehr ähnlichen Situation sind. Also die menschliche Dynamik, die sich in uns abspielt, ist über alle Altersstufen hinweg die gleiche. Also wir alle haben ein Bedürfnis danach, bejaht zu werden und nicht durch unsere Grenzen definiert zu sein, nicht aufgrund unserer Grenzen beurteilt zu werden. Deswegen, oder ja, also es wird die Frage gestellt, besser verstehen zu können, was ist genau die Beziehung zwischen dem Erwachsenen und dem Kind. In Ihrer Darstellung hatte es den Anschein, als ob der Erwachsene überwiegend der Geber der Identität ist und das Kind der Empfangende. Es ist klar, dass es zwischen Erwachsenem und Kind keine Beziehung auf Augenhöhe geben kann, aber trotzdem ist diese sehr deutliche Zuordnung von Geber und Empfänger von Identität, ist das nicht zu strikt, nicht zu einseitig, weil es doch auch eine gegenseitige Durchdringung in der Beziehung zwischen Erziehendem und Kind gibt. Auch das Kind mit all seiner Freiheit und seinem Willen kann ja eine innere Position gegenüber dem Erwachsenen beziehen, kann ihm nicht folgen oder kann auch eine Rückmeldung dem Erwachsenen geben und ihn in seinem Sein beeinflussen.
Ma se l'adulto sta a occhi aperti, orecchie spalancate, cuore aperto.
Wenn der Erwachsene seine Augen, Ohren, sein Herz und seinen Verstand offen hält, lernt er mit Sicherheit jeden Augenblick aus den Erfahrungen, die er mit dem Kind macht. Und das Kind ist auch ein sehr aktives Subjekt innerhalb der Beziehung. Der wesentliche Punkt ist, dass das Kind nicht für den Erwachsenen verantwortlich ist. Der Erwachsene jedoch hat eine Aufgabe gegenüber dem Kind. Der Unterschied ist folgender. Ich werde Ihnen einige einfache Beispiele nennen. Viele Mütter sind enttäuscht und fühlen sich schlecht, wenn ein Kind sie schlecht behandelt oder nicht gehorcht oder schlecht in der Schule ist. Es ist, als ob sie dem Verhalten ihres Kindes, dem Wohlverhalten ihres Kindes, die Definition von sich selbst anvertraut hätten. Verstehen Sie mich, wenn ich es so sage? Ich will sagen, dass eine Mutter in solch einem Fall sich nicht schlecht fühlen oder verletzt sein braucht. Natürlich ist sie besorgt und traurig über ihr Kind, aber nicht über sich selbst. Denn sie darf ihrem Kind nicht die Aufgabe überlassen, sie selbst zu definieren. Es ist der Erwachsene, der das Kind prägt, aber nicht das Kind den Erwachsenen. Es geht also genau um den Unterschied in der Aufgabe. Das Kind hat nicht diese Aufgabe gegenüber den Eltern. Das ist für mich sehr wichtig, denn heute sehen wir noch weitergehende Beziehungen. In meiner Arbeit sprechen wir sogar von parentalisierten Kindern, also Kindern, die in der Elternrolle sind. Es sind die Kinder, die die Spielregeln vorgeben und die gesamte Atmosphäre in der Familie bestimmen. Es geht um den Unterschied der Aufgabe. Durchaus ist das Kind von klein auf ein sehr aktives Subjekt in der Beziehung. Und das ist meiner Meinung nach sehr schön. Denn der Blick des Erwachsenen zeigt ihm die Wirklichkeit. Er stellt die Wirklichkeit dar, zeigt die Wirklichkeit. Der Erwachsene weiß, dass das Kind in jedem Moment etwas Neues sieht, dass es erst einmal erkennen, verstehen, lernen muss, um handeln zu können. Der Erwachsene kann nicht gemäß seinen eigenen Prinzipien handeln. Das Leben mit dem Kind ist keine Anwendung von Prinzipien. Es ist wirklich ein Zuhören, vollkommener Gehorsam, ein tiefes Zuhören. Der Erste, der gehorchen soll, ist der Erwachsene und er gehorcht seiner Wirklichkeit, ein Erwachsener zu sein. Er gehorcht der Wirklichkeit seiner Gegenwart, seiner Aufgabe. Der Erwachsene hört zu, weiß Bescheid, stellt Fragen. Er geht nicht von seinem Wissen aus, sondern davon, dass das Kind die Wirklichkeit, die vor ihm liegt, jederzeit verstehen will, um zu handeln, wählen und vorankommen zu können. Es ist also alles sehr dynamisch. Aber auch das Kind ist sehr präsent. Mir geht es um etwas wirklich Wichtiges. Ich gehe von meiner Erfahrung in Italien aus. Ich weiß nicht, wie es bei Ihnen ist. Aber ich denke, dass die Globalisierung heute auch in diese tieferen Aspekte eingedrungen ist. Ich habe den Eindruck, dass heute in der Familie die Erfahrung der Würde vollkommen fehlt. Eine Erfahrung der Würde, die von grundlegender Bedeutung ist. Denn in der Familie müssen wir unsere eigene Größe, unsere eigene Schönheit, unsere eigene Größe, unsere eigene Würde erfahren. Wenn wir die Erfahrung der Würde wegnehmen, naja, es ist eine Erfahrung, die Wertschätzung schafft. Wertschätzung auch im Denken des Kindes. Ein befreundeter Psychoanalytiker pflegte zu sagen, dass ein Kind zum Sohn wird, zur Tochter wird, wenn seine Gedanken anerkannt werden. Bedenken Sie, wie wunderbar das ist. Den Gedanken der Kinder zuhören und sie anerkennen, eine Beziehung mit ihnen eingehen, an sie glauben, sie wertschätzen. Das bedeutet, ein Leben zu leben. Ich habe festgestellt, dass diese beiden grundlegenden Dimensionen heute nicht mehr im Mittelpunkt der Familienerfahrung stehen. Die Erziehung zur Liebe, die Erziehung zu den großen Empfindungen des Lebens, die Liebe umfasst alle großen Empfindungen des Lebens, ist nicht vorhanden. Die Liebe bleibt nur ein Gefühl und Schluss. Ich würde sogar sagen, ein kleines Gefühl. Wenn ich in Familienseminaren frage, wie teilt sich das Gefühl in eurer Familie mit, um zu verstehen, was ich meine, sagen sie, Herr Doktor, Frau Doktor, wir kuscheln viel. Ich weiß nicht, wie man Coccola, kuscheln, auf Deutsch übersetzt. Aber es geht hier nur um die kleinen Dinge, die kleinen Gefühle. Als ob die Liebeserfahrung sich darin erschöpfen würde. Heute Abend möchte ich über eine andere Art von Liebe sprechen, nicht über ein kleines Gefühl, sondern über die Liebe, die die Substanz des Ich ist. Und wir müssen uns zur Liebe und zu den großen Gefühlen des Lebens erziehen. Man erzieht nicht mehr zur Liebe oder zu großen Gefühlen. Die Würde ist völlig verschwunden. Alles ist gleichwertig. Es gibt keinen Unterschied mehr. Es gibt keine Definition des Wertes der Dinge und des Lebens mehr. Ein Kind, das in seiner Würde gesehen, in seinem Wert angehört, anerkannt und geschätzt wird, ist ein Kind, das zu einem aktiven Subjekt in der Beziehung wird. Es ist nicht nur ein passiver Empfänger, sondern sehr präsent. Und dann können Sie sehen, wie es heranwächst. Es wächst in seiner Identität als Sohn oder Tochter und es wächst in seiner Identität als Heranwachsender, verstehen Sie? Das ist möglich, wenn der generationsbedingte Abstand gewahrt bleibt. Es stimmt, dass Eltern viel von ihren Kindern lernen, aber nicht, weil die Kinder diese Aufgabe haben, ihre Kinder zu unterrichten, sondern weil es eine Offenheit des Herzens angesichts des Lebens gibt. Dann wachsen die Eltern mit allem.
Wie sehen Sie denn die Rolle der sozialen Medien im Kontext der Suche nach Identität und der Identitätsbildung?
Ich glaube, dass auch wir Erwachsenen lernen müssen, die sozialen Medien zu nutzen. Ich kann sie nicht verdammen. Weil ich damit das Leben der jungen Menschen schmälern würde. Ich lade Eltern und Erwachsene dazu ein, die sozialen Medien nicht zu verdammen, sondern sie kennenzulernen, sie zu verstehen, zu wissen, wie man sie einsetzt und vor allem den Jugendlichen nahe zu sein. Das Problem ist nicht der Gebrauch, sondern die Einsamkeit, die... Das ist eine sehr komplexe Sache, sehr komplex. Der Ursprung dafür liegt sehr weit zurück. Es gibt seit etwa 50 bis 60 Jahren Studien der modernen Psychologie dazu. Der Ursprung ist, dass wir den Eltern, vor allem den Eltern, die generative, hervorbringende Aufgabe weggenommen haben. Und wir haben den Eltern stattdessen gesagt, liebe Eltern, ihr habt nur eine Aufgabe, nämlich die Bedürfnisse eurer Kinder zu erfüllen. und dafür zu sorgen, dass sie in ihrem psychophysischen Gleichgewicht aufwachsen. Also gute Pflege des Körpers, Sport, Ernährung, alle Fürsorge der Welt und die Fähigkeit, auf Bedürfnisse zu reagieren. Niemand sagte mehr, die Kinder brauchen nur eines, dass dieser Mann wirklich ein Vater und diese Frau wirklich eine Mutter ist. Stattdessen sagte man, ihr als Eltern habt die Aufgabe, auf die Bedürfnisse des Kindes einzugehen. Wer entscheidet das denn? Wer ist wirklich Vater und wer ist wirklich Mutter? Der Staat hat sich da eingebracht. Aber jetzt ist auch der Staat da herausgedrängt worden, weil die sozialen Medien Einzug gehalten haben. Denken Sie mal darüber nach. Wer beansprucht heute die Definitionshoheit? Wer maßt sich an, zu sagen, wie die Kinder sein sollen? Es sind die sozialen Medien.
Questo potere genitoriale ai social rispetto ai figli molto importante.
Es ist sehr wichtig, diese den Eltern gegenüber den Kindern zukommende Macht und Kraft den sozialen Medien zu entziehen. Von wem lernen die jungen Menschen, was das Ich ist? Woher nehmen sie ihre Vorbilder? Wo erhalten sie Kultur, Botschaften, alles her, die Kinder von heute? Von den sozialen Medien.
All'origine c'è un impoverimento da parte dei genitori.
Aber am Anfang steht eine sehr starke Verarmung der Eltern. Die Eltern, die ich treffe, haben zum Beispiel keine Kraft, präsent zu sein. Sie haben nur die Kraft der Fürsorge. Aber sie haben nicht die Kraft der Präsenz, des Gegenwärtigseins, des Anwesendseins. Wir können die Rolle der sozialen Medien nicht ausschließen, nicht wegbringen. Sie werden in den Schulen unentbehrlich. Sie werden unentbehrlich bei der Vermittlung von Kultur und Arbeit und allem anderen. Aber wir müssen auf jeden Fall einen Weg finden, den jungen Menschen mit einer starken kritischen Kraft und mit einer starken anregenden Kraft zu begegnen, um sie für eine Beziehung wiederzugewinnen, wieder zu erobern, eine zwischenmenschliche Beziehung, nicht eine virtuelle Beziehung.
Come si fa? Io non lo so come si
Wie man
fa.
Das macht, das weiß ich nicht. Ich möchte, dass jeder von uns in seiner eigenen Situation und in seiner Beziehung zu den Kindern dazu in der Lage ist. Es gibt dazu Untersuchungen, es gibt alarmierende Studien. Einige Studien sind wirklich alarmierend. Stellen Sie sich vor, dass bereits ein Jahr altes Kind Entzugsbehandlungen wegen Spielzeugsucht benötigen. Das ist erschreckend, nicht wahr? Ein Kind von einem Jahr, von 18 Monaten, von 15 Monaten, das direkt mit dem Mund ist, weil es ein Tablet vor sich hat, auf dem es bis zu diesem Alter seine Zeichentrickfilme angeschaut hat. Und schon in diesem Alter entwickelt man eine Abhängigkeit, eine Sucht. Wir befinden uns also in einer Welt, die sehr reich an Erfahrungen und Wachstum sein kann. Für mich kann es die Stärkung des Wesens des Menschseins sein. Wir Erwachsenen müssen in der Lage sein, Urteile zu fällen, denn wir müssen vor allem da sein, um diese Dinge zu kennen, sie zu sehen, sie zu lernen. und sie nicht ausschließlich in den Händen anderer zu lassen. Eine umfassende Liebe zu unseren Kindern setzt auch voraus, dass wir in der Lage sind, diese Dinge zu lernen.
Danke. Daran schließt sich direkt eine weitere Frage an, die ein Zuschauer stellt. Wir leben in einer sehr schnellen Welt. Kinder werden mit wenigen Monaten schon in die Krippen geschickt. Die Eltern arbeiten von morgens bis abends. Welche Rolle spielt Ihrer Meinung nach die Zeit, die man mit den Kindern verbringt in der Erziehung?
Ma questa è una questione annosa che abbiamo.
Das ist ein seit langem bestehendes Problem, das wir zu verstehen versuchen und an dem wir arbeiten. Vor langer Zeit, als ich mit meiner Arbeit begann, sagte jemand, dass nicht die Quantität der Zeit wichtig ist, sondern die Qualität der Zeit. Wenn das Kind klein ist, sehr klein, im Kinderkrippenalter, ist auch die Zeit sehr wichtig. Man muss ein bisschen vorsichtig sein. Für ein Kind von 12 oder 13 Monaten ist ein Stündchen am Abend vor dem Schlafengehen nicht genug.
Aber es ist auch wahr,
dass es sehr oft berufliche Verpflichtungen sind, die diese Möglichkeit verhindern. Darum lade ich die Eltern, wenn ich auf diese Themen stoße, dazu ein, es recht zu lernen, zu sein und nicht zu tun. Das ist ein wenig das, was wir heute Abend gesagt haben. Sein bedeutet, sich als Mutter zu begreifen, sich als Vater zu begreifen, immer. Sich zutiefst selbst zu begreifen, auch die Arbeit, auch die Art und Weise, wie man arbeitet oder wie man außer Haus geht. Sie sind eine Mutter. Sie sind nicht nur eine Frau, die außer Haus arbeitet, sondern sie sind eine Mutter. Die Art und Weise, wie sie ihre Kollegen behandeln, wie sie mit ihrer Arbeit umgehen, wie sie reagieren, muss also auch ihre Mutterschaft einschließen. Wenn also Mutter und Vaterschaft zur Struktur des Ich werden und nicht nur zu einer Verpflichtung, wenn sie zu einer tiefen Struktur des Ich werden, glaube ich, bin ich überzeugt, dass es dem Kind gut geht, auch wenn es nur 3 von 24 Stunden bei Mama oder Papa ist. Es ist weder ein Problem der Zeit, noch ein Problem der Zeitqualität. Vielleicht fangen einige Mütter aus Schuldgefühlen heraus an, viel Spielzeug mitzubringen, viele Geschenke zu machen oder mit dem Kind zu spielen. Nein, das braucht sie nicht. Ein Kind braucht eine Mutter, die sich immer und überall wie eine Mutter wahrnimmt. Ganz und gar Mutter. Wenn sie schläft, wenn sie mit ihrer Freundin unterwegs ist, wenn sie zur Arbeit geht. Mutter, Vater, immer. Es ist deine Identität. Das ist die neue Identität. Das gilt aber auch für das Paarsein, das ebenfalls eine neue Identität ist, die eheliche Lebensgemeinschaft. Warum bist du weniger Ehefrau, wenn du arbeiten gehst? Warum fühlt ihr euch als Mütter schuldig? Oder fühlt euch weniger als Mütter oder habt das Gefühl, dass ihr bei der Arbeit nur Arbeiter seid? Es geht eigentlich immer um die Frage der Identität. Es ist immer eine Frage der Identität.
Il bambino lo sente.
Darum spürt es das Kind, weil es die Geborgenheit in den Armen seiner Mutter spürt. Es spürt die Sicherheit des Blicks. Es spürt die Sicherheit der Stimme. Es spürt keine schuldige Mutter. Es spürt eine Mutter, die präsent ist. Die Überlassung an die Kinderkrippe oder die wenige Zeit, die eine Mutter dem Kind widmen kann, ist also etwas, das das Wesen durchdringt. Es geht nicht einfach um das sich kümmern. Dann findet jede Mutter einen Weg. Sie findet einen Weg. Ein ernsthafter Blick ist aber natürlich auch auf die Kindergärten zu richten, darauf, wie sie die Kinder behandeln. Das Problem des Kindes in der Kinderkrippe besteht darin, dass es langsam die Einzigartigkeit der Mutter erkennen und die Mutterschaft der Mutter von der Mutterschaft der von der Mütterlichkeit der Erzieherinnen unterscheiden können muss.
Delle tante, delle insegnanti, perché in un nido la cura è di tipo materno, no?
Denn in einer Kinderkrippe ist die Betreuung mütterlich.
È vero che la cura di tipo materno la può.
Es ist richtig, dass jeder eine mütterliche Pflege leisten kann. Aber dieser Blick, diese beiden Arme, die Sicherheit über das Gestern, das Heute und das Morgen vermitteln, sind nur die der Mutter. Und heute mehr denn je mit Kindern in der Kinderkrippe, müssen Mütter ihre Identität als Mutter wirklich stärker verankern. Denn sie sind nicht mehr geschützt durch die Zeit. Was bedeutet es also, in dieser Zeit, die sie miteinander verbringen, Mutter zu sein? Ich mag die heutige Zeit sehr, diese Epoche, denn sie zwingt uns wegen ihrer Neuartigkeit und ihrer Veränderungen dazu, all diese Aspekte des Lebens zu überprüfen und neu anzuschauen. Kind zu sein, Kinder zu haben, was bedeutet das? Mütterliche Liebe, was bedeutet das? Was bedeutet es, ein Paar zu sein? Diese Epoche, diese Zeit zwingt uns, all die Aspekte des Lebens zu sehen, die wir für selbstverständlich gehalten haben. Stattdessen müssen wir sie alle wieder neu betrachten und neu entdecken, sie zu ihrem Wesen, ihrer Bedeutung zurückbringen. Und ich fordere heraus, lade zu dieser Herausforderung ein. Was bedeutet es, ein Kind wie eine Mutter zu lieben? Woraus besteht die Liebe der Mutter? Woraus besteht die väterliche Liebe? Woraus bestehen sie? Was ist das Wesentliche dieser Liebe? Was bedeutet die Identität als Mutter? Was bedeutet die Identität als Vater? Wir müssen uns aufmachen und all diese Dinge wiederentdecken. Denn nur so haben wir hier keine Angst mehr vor irgendetwas. Nicht einmal die Angst, 10 Stunden lang von zu Hause weg zu sein.
Können Sie das nochmal fokussieren? Was sind aus Ihrer Beratungspraxis heraus die wesentlichen Merkmale der Mütterlichkeit und der Väterlichkeit? Wir wollen uns nicht vor der Arbeit drücken, aber eine Hilfe bekommen.
In den nächsten 10 Sitzungen. Nein, nein, ich scherze nur. Nun, was mir in den Sinn kommt, ist, dass der ganze Beitrag des heutigen Abends über die hervorbringende Identität all diese Dinge ansprechen sollte, zumindest teilweise. Aber wenn wir ins Detail gehen wollen, dann möchte ich einen grundlegenden Gesichtspunkt zum Verschwinden bringen, nämlich den Gesichtspunkt des Schützens. Die elterliche Liebe, ob Vater oder Mutter, ist keine beschützende Liebe. Ich denke, das ist das am wenigsten elterngerechte Gefühl, das es gibt. Schützen. Es ist, als würde man sein Kind anlügen. Und wenn es stimmt, dass alles, was wir sind, Identität vermittelt, dann vermittelt das Beschützen dies. Liebes Kind, dir darf nichts passieren. Du musst immer beschützt sein. Verstehen Sie, was für eine Lüge das ist? Was für eine riesige Lüge über den Sinn des Lebens, über den Sinn des Kindes ist? Für mich ist das genau die Beseitigung der Identität. Wenn ich von Schutz spreche, bedeutet das natürlich nicht, dass ein zweijähriges Kind die Messerschublade öffnet und mit Messern in der Hand herumläuft und sie nicht zu seinem Schutz hinterherrennen und das Messer an sich nehmen. Ich spreche hier nicht von dieser Art von Schutz. Ich spreche davon, dass es dir, du Kind, dass es dir nicht passieren darf, dass der Lehrer mit dir schimpft. Dass es dir nicht passieren darf, dass ein Freund dich nicht mag oder dass du krank wirst. Ich weiß nicht, diese Art von Schutz nach dem Motto, du darfst dich nicht anstrengen müssen, du darfst keine Schmerzen ertragen müssen. Auch diese Art von Schutz, die wir geben, dadurch, dass wir mit Kindern nicht mehr über den Tod sprechen. Wir nehmen sie nicht mehr zu Beerdigungen mit. Wir sagen nicht mehr, schau, da ist die Oma, sie ist sehr krank und in 2 Monaten wird sie vielleicht sterben. Diese Art von Schutz vor den wirklichen Dingen des Lebens, meine ich. Das ist es, was hier passiert. Ich spreche von dieser Art von Schutz. Es gibt eine Formel, die ich den Eltern sage. Sie stammt nicht von mir, sondern von einem Meister der Psychoanalyse der Familie. Mir gefällt diese Formel sehr gut. Sie lautet: Liebes Kind, ich weiß, dass ich dich vor nichts bewahren kann. Denn Schutz bzw. die Kinder nicht zu schützen bedeutet: Ich weiß, dass ich dir nichts ersparen kann. Nichts. Ich kann deinem Leben nicht ausweichen. Ich kann dir nichts ersparen. Und der Psychoanalytiker sagt: Das Einzige, was ich dir gerne ersparen würde, ist dein Tod. Aber ich kann nicht einmal deinen Tod verhindern. Wirklich nichts. Verstehen Sie? Wir bringen ein Kind zur Welt und überlassen es seinem Tod. Wir überlassen es dem Leben und dem Tod. Wenn wir die Heranwachsenden in falscher Weise beschützen, okay, dann kommen die zerbrechlichen Kinder von heute heraus. Sie sind sehr schwach und können nicht einmal die Frustration verkraften, wenn ein Lehrer sie zurechtweist oder wenn sie einen Fehler machen. Liebes Kind, ich kann dir nichts ersparen, aber ich weiß sicher, dass ich immer da sein werde. An deiner Seite werde ich gegenwärtig sein, um dir in deinen Mühen zu helfen. Ich kann deine Last nicht tragen, aber ich helfe dir. Ich unterrichte dich, ich helfe dir. Verstehen Sie? Das ist meiner Meinung nach grundlegend. Die Eigenschaft der Mutter, was ich bisher gesagt habe, gilt sowohl für den Vater wie auch für die Mutter. Die besondere Eigenschaft der Mutter also ist es, sich vom Kind zu lösen.
La madre ha un grande archetipo, un grande paradigma.
Die Mutter ist ein großer Urtyp, ein großes Vorbild, auf das wir uns beziehen können und das der Mutterschaft einen besonderen Sinn gibt. Sie trägt das Kind 9 Monate lang in sich, dann muss sie es gebären. Sie muss es gebären, denn wenn sie es in sich behalten würde, würde das Kind sterben. Um es leben zu lassen, muss sie sich von ihm selbst lösen. Dieser Prozess, es zu tragen und von sich zu lösen und es außerhalb von sich leben zu lassen, ist ein mütterlicher Prozess, der ein ganzes Leben lang andauert. Jede Mutter trägt das Kind in sich, hält es aber auch außerhalb von sich, erkennt es als etwas anderes als sich selbst an, ist fähig, sich von ihm zu lösen. Wer ist die Mutter? Die Mutter ist diejenige, die fähig ist, sich vom Kind zu lösen, die fähig ist, es zu tragen und sich dennoch zu lösen. Das ist psychologisch, existenziell, anthropologisch und so weiter und so weiter wahr. Aus psychologischer Sicht sprechen wir in meiner Arbeit tatsächlich von Abtrennung und Individuation. Denn nur in der Abtrennung, in der Loslösung, erkennt das Kind sich selbst, wird es zum Individuum, lernt es, wer es ist. Aber wenn es eins mit der Mutter bliebe, ich würde also sagen, dass die Mutter diese Fähigkeit des in sich Tragens und der grundlegenden Loslösung hat. Damit ein Kind lebendig geboren werden kann, muss es vor unseren Augen sein. Es darf nicht in uns sein, sich mit uns vermischen. Wenn ich höre, wie Eltern sagen, Frau Doktor, ich habe Angst, denn morgen müssen wir einen Geschichtstest machen. Wir müssen einen Geschichtstest machen. Dann zittere ich. Ihr Kind hat einen Geschichtstest. Sie haben keinen. Wir haben den Geschichtstest nicht. Diese Verwendung des Plurals, wir haben, wir sind, die man im Hinblick auf die Kinder macht, also ich weiß nicht. Ich erwähne es nur so. Es gäbe noch andere Dinge über die Mütter zu sagen, aber in der uns zur Verfügung stehenden Zeit ist es besser, sich kurz zu fassen. Der Vater. Ich bin in die Vaterfigur verliebt. Ohne Vater gelangt man nirgendwo hin. Der Vater ist die Bestimmung. Der Vater ist das, was dich ausmacht. Der Vater besitzt deine Wirklichkeit.
Il padre è un punto.
Der Vater ist ein Bezugspunkt. Levinas hat eine Definition des Vaters, die mir sehr gut gefällt. Er sagt, die wahre Liebe ist die väterliche Liebe, die Liebe des Vaters. Das ist schwierig, nicht wahr? Denn wir glauben immer, dass die wahre Liebe die Liebe der Mutter ist. Aber das sind zwei verschiedene Aufgaben. Die wahre Liebe ist die väterliche Liebe. Warum? Der Spiegel ist die Empfängnis. Levinas sagt, bei der Empfängnis ist die Selbsthingabe, die der Mann vollzieht, völlig unentgeltlich. Denn er macht einem anderen ein Geschenk, nämlich die Möglichkeit des Kindes. Er schenkt einem anderen, nämlich dem Kind, zunächst der Frau und dann dem Kind, die Möglichkeit, ein Geschenk zu sein. Verstehen Sie, wie wunderbar das ist? Das heißt, der Vater gibt einem anderen, der Frau und dem Kind, die Möglichkeit, selbst Geschenk zu sein. Es handelt sich also um eine vollkommene Unentgeltlichkeit, eine vollkommene Ungeschuldetheit. Er schenkt das Geschenk. Und wir haben unglaubliche Vatergestalten, auf die wir uns beziehen sollten. Denn dann ist der Vater Gegenwart, ist Präsenz und ist, wie soll man sagen, Atem der totalen Freiheit. Der Vater macht das Kind zum Erben. Und so überträgt er alles. Alles, was ich bin, ist mein, ist dein.
Che bisognerebbe una delle ragioni per cui sembra che sia così potente la crisi
Einer der Gründe, warum die Krise des heutigen Menschen auch aus psychologischer Sicht so stark zu sein scheint, ist die Tatsache, dass der heutige Mensch als narzisstischer Mensch geprägt ist. Wir haben ein exponentielles Wachstum von Angstkrisen, Panikkrisen, Süchten, Depressionen. All das ist Teil der narzisstischen Erfahrung des heutigen Menschen. Das liegt wohl daran, dass in den letzten 50 Jahren die Vaterfigur abgeschafft wurde. Es ist sehr interessant, den ganzen kulturellen Weg der Abwesenheit des Vaters zu sehen. Es wird auf verschiedene Weise davon gesprochen, dass der Vater mit der gleichen Fürsorge betraut wird wie die Mutter. Es ist eine austauschbare Mutterschaft und der Vater ist außen vor. Deshalb habe ich vorhin gesagt, dass die sozialen Medien auch eine identitätsstiftende Rolle haben, eine Rolle der Identitätsübertragung, nämlich die typische väterliche Rolle. Aber ich hoffe, dass unser Gespräch heute Abend auch den Wunsch weckt, über diese Fragen weiter nachzudenken, denn sie sind grundlegend. Vielleicht nicht mit mir, ich biete mich nicht an, aber vielleicht unter Ihnen. Wir haben die Aufgabe, uns zu besinnen und wieder von unserem Menschsein, von der Wahrheit unseres Menschseins mitreißen zu lassen.
Dalla verità della nostra umanità.
Also da liegt wirklich eine große Aufgabe vor uns. Es gibt noch eine Frage, die die Liebesbeziehung zwischen Erwachsenen betrifft, von der Sie gesprochen haben. Sie sagten, dass in den identitätsstiftenden Liebesbeziehungen von Erwachsenen eine gleichberechtigte Gegenseitigkeit von grundlegender Bedeutung ist. Könnten Sie erklären und näher ausführen, was Sie unter Gegenseitigkeit auf Augenhöhe verstehen?
La coppia è stata all'origine la passione della mia vita, per cui
das Paar stand am Anfang der Leidenschaft meines Lebens. Irgendwann habe ich dann auch beschlossen, das zu meinem Beruf zu machen. Ich betrachte mich als Psychologin für Paare und Familien, gerade weil ich glaube, dass eine so grundlegende Beziehung wie die zwischen Mann und Frau eine große Sache ist. Ich habe immer noch nicht aufgehört, sie zu studieren. Auch nach 51 Jahren ist es wunderschön. Die Gegenseitigkeit auf Augenhöhe ist ein grundlegendes Merkmal. Es gibt nicht viele Merkmale, auf denen das menschliche Paar aus anthropologischer Sicht beruht. Außerdem gibt es die psychologischen Gesichtspunkte. Aus anthropologischer Sicht beruht die Paarbeziehung auf Freiheit, was sie auch von der Beziehung zu Kindern unterscheidet. Kein Elternteil hat sich genau diese Kinder ausgesucht. Kein Kind hat sich genau diese Eltern ausgesucht. Es gibt keine Wahlfreiheit zwischen Eltern und Kindern. Man entscheidet sich dafür, Vater und Mutter zu werden, aber man entscheidet sich nicht für dieses Kind. Das ist etwas Besonderes. In der Paarbeziehung hingegen gibt es Freiheit, die der Wahl zugrunde liegt. Und das ist von grundlegender Bedeutung. Das geht so weit, dass sogar die Kirche die Ehe ohne Freiheit als null und nichtig betrachtet. Sie gründet sich also auf die Freiheit und auf den Unterschied zwischen Mann und Frau. Aus psychologischer Sicht ist es notwendig, diesen Unterschied, den der Mensch in sich trägt, zu erkennen. Drittes Element, die Gegenseitigkeit auf Augenhöhe. Viertes Element, die Totalität oder Ganzheitlichkeit. Keine andere Beziehung ermöglicht eine solche Erfahrung der Ganzheitlichkeit wie die Beziehung zwischen einem Mann und einer Frau. Selbst aus rein biologisch-natürlicher Sicht, denkt an die Sexualität. Oder denken Sie an die tiefe Empfindung des für immer, die die Erfahrung der Liebe zwischen einem Mann und einer Frau beinhaltet. Das ist keineswegs eine sentimental-romantische Floskel, sondern wirklich eine Überzeugung.
Perché è talmente forte l'esperienza di sé.
Denn die Erfahrung von sich selbst, die man am Anfang, am Ursprung dieser Beziehung macht, ist so stark, dass man entscheidet, dass man sie ein Leben lang haben will. Also Freiheit und Unterschied, gleichberechtigte Gegenseitigkeit und Totalität. Gleichberechtigte Gegenseitigkeit, warum?
Uno ha bisogno di, se dice ti amo, ha bisogno di sentir dire,
wenn jemand sagt, ich liebe dich, hat er das Bedürfnis, als Antwort zu hören, ich liebe dich auch. Oder man sagt, du bist alles für mich, die Antwort, du bist alles für mich. Ich will mein ganzes Leben mit dir sein, ich will mein ganzes Leben mit dir sein. Das ist der Austausch auf Augenhöhe.
Ich lege großen Wert auf Gleichberechtigung,
denn die krankhaftesten Beziehungen sind die, die unausgewogen sind. Der eine spielt den Erzieher, der andere spielt das kleine Kind. Der eine spielt immer den Bedürftigen, der andere die Krankenschwester. Das sind Beziehungen, die nicht sehr lange halten. Eine Beziehung des Austauschs auf gleicher Augenhöhe ist dagegen eine Beziehung, die eine sehr starke gegenseitige Würde schafft. Du hast einen Sinn in meinem Leben, ich habe einen Sinn in deinem Leben. Was bedeutet gleichberechtigte Gegenseitigkeit bei der Entfaltung der Liebe? Denn wahre Gegenseitigkeit auf Augenhöhe bedeutet genau, dass der eine dem anderen etwas gibt. Also, wer bist du für mich? Du bist ein Gut für mein Leben.
Ma dal punto di vista invece più anche psicologico, di identificatorio.
Aber unter einem eher psichologischen Gesichtspunkt der Identitätsbildung. Nun gut, hier befinden wir uns in einem Bereich, in dem alle Aspekte einbezogen werden. Es geht um das Erkennen der eigenen Person. Ich bin für dich geschaffen und du bist für mich geschaffen. Mit anderen Worten, eine wesentliche, ursprüngliche Ebene der Gegenseitigkeit ist genau die Tatsache, dass jeder der beiden erkennt, dass er für den anderen geschaffen ist und der andere für ihn geschaffen ist. Es ist ein Austausch von Anerkennung, der nur dann Bestand hat, wenn es sich um einen gleichberechtigten Austausch handelt. Andernfalls wäre der eine überlegen und der andere minderwertig. Oft ist der eine dann ein Diktator und der andere ein Untergebener. In der psychologischen Struktur der Paarbeziehung kommt diese Gegenseitigkeit folgendermaßen zum Ausdruck. Ich skizziere es Ihnen, denn es ist sehr interessant. Ich fühle mich zu der anderen Person hingezogen, die Aspekte von mir in sich trägt, die ich aus verschiedenen Gründen, meistens wegen der Struktur der Herkunftsfamilie, nicht in mir bewahren konnte, die ich aber in meiner Nähe haben muss, um sie kennenzulernen. Oder ich muss sie in meiner Nähe haben, um sie zu lieben und sie mein ganzes Leben lang zu bekämpfen. Wenn man darüber nachdenkt, macht man die Erfahrung, und das wissen diejenigen, die schon lange verheiratet sind, dass die gleichen Aspekte, die uns angezogen haben, auch die sind, die wir bekämpfen. Warum bekämpfen wir sie? Weil es uns schwerfällt, sie anzunehmen. Es gibt diese Gegenseitigkeit auf gleicher Augenhöhe. Der andere ist mein anderes Ich, das mir die Aspekte von mir geben kann, die ich allein nicht in mir bewahren kann. Ich könnte Ihnen ein Beispiel nennen. Da ist der Junge, der aus verschiedenen Gründen zurückhaltend und verschlossen aufgewachsen ist, dem es schwerfällt, sich auszudrücken, der es schwer hat, seine Gefühle auszudrücken, und der sich von einem Mädchen angezogen fühlt, das so gesellig, so offen, so geistreich, so freundschaftlich ist, nicht wahr? Und dieses Mädchen, das so offen ist, wird von diesem Mann, von diesem verschlossenen Jungen angezogen. Warum? Weil er durch sie Zugang zu diesen Aspekten von sich selbst finden und sich ihrer versichern kann. Er erhält Zugang zu jenen Aspekten, die er selbst nicht bewahren konnte, weil er vielleicht entweder nicht darin erzogen war oder sie zu gefährlich für ihn waren. Aber er brauchte sie. Und das Mädchen kann Zugang zu dieser Möglichkeit der Zurückhaltung und des Schweigens finden, die es allein nie hätte haben können. Eine Gegenseitigkeit auf Augenhöhe für einen Austausch und einen Reichtum. Ein Austausch von Wissen, ein Austausch von Wachstum. Das ist ein sehr interessanter Punkt, denn er begründet genau die Bedeutung des Unterschieds.
Sehr herzlichen Dank. Sehr herzlichen Dank, Frau Dr. Sanese, für all Ihre Ausführungen, für die Hilfe, die Sie uns gegeben haben. Jetzt ist der Abend schon sehr weit fortgeschritten, inhaltlich vor allen Dingen, aber auch zeitlich. Und jetzt ist es also zu meinem großen Bedauern notwendig, dass wir zum Schluss kommen, auch wenn wir sicher, also es sind definitiv noch Fragen da, aber vielleicht gibt es eine andere Gelegenheit, bei der wir das Gespräch fortsetzen können. Also auf jeden Fall sehr, sehr herzlichen Dank. Das war jetzt, sind sehr große Herausforderungen, die Sie formuliert haben, aber Sie machen auch den Mut, diese Herausforderungen anzugehen. Danke. Mein Dank gilt auch allen, die zum Gelingen dieses Abends beigetragen haben. Dazu gehören die beiden Dolmetscherinnen, Caterina Girardi und Marta Alberti von der Dolmetscherschule der Universität Bologna in Forlì, und das Technikteam mit Stefan Bieber, Basil Zörer, Franca Talavera und Christoph Horn. Allen sehr herzlichen Dank für Ihren Einsatz. Und wie Sie schon wissen, liebe Zuschauer, ist dieser Einsatz noch nicht zu Ende, denn wir dürfen uns auf zwei weitere Vorträge freuen, zu denen ich Sie jetzt nochmal herzlich einladen möchte. Mit Frau Professor Hanna-Barbara Gell-Falkowitz setzen wir am nächsten Donnerstag, den 18. November, unsere Reihe fort. Frau Professor Gell-Falkowitz ist Religionsphilosophin und lehrt aktuell an der Philosophisch-Theologischen Hochschule Benedikt XVI. In Heiligenkreuz in Österreich. Sie spricht über das Geheimnis der großen Annahme. Was ändert sich, wenn ich mich als Geschenk begreife? Bitte beachten Sie, dass wir schon früher beginnen, nächste Woche, nämlich um 20 Uhr. Eine Woche später, am Donnerstag, den 25. November, ebenfalls um 20 Uhr, spricht die Journalistin Costanza Miriano über die Frage, wem möchte ich gehorchen? Ich. Frau Miriano arbeitet in Rom, beispielsweise für Rai Vatikan und den Avenire. Wir freuen uns, wenn wir Sie auch zu diesen beiden Vorträgen wieder begrüßen dürfen. Aufmerksam machen möchte ich Sie außerdem auf eine kürzlich von uns herausgegebene Publikation. Sie hat den Titel Die Liebe, nach der wir uns sehnen, zur Theologie des Leibes des heiligen Johannes Paul II. Und ist mit einem Vorwort von Kardinal Angelo Scola versehen. Das Buch bietet eine kurze und systematische Einführung in die Mittwochskatechesen über die menschliche Liebe, die Johannes Paul II. Gehalten hat. Das Buch ist über den Buchhandel oder direkt beim EOS Verlag zu beziehen. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage www.begegnungverbindet.de. Und zum Schluss ein Wunsch in eigener Sache. Wenn Ihnen der Abend gefallen hat und Sie unsere Arbeit unterstützen möchten, dann können Sie das gerne durch eine Spende tun. Sie sehen die Bankverbindung, Knotenpunkt Begegnung Verbindet e.V., IBAN DE 54 7509 0300 000 763510 bei der Liga Bank in Eichstätt. Und zu allerletzt nochmals sehr herzlichen Dank, eine gute Nacht und bis nächste Woche. Auf Wiedersehen.